Wir bitten Sie dringend um Besonnenheit, damit der friedliche Dialog möglich wird.
Hier im Deutschen Bundestag schlägt das Herz der Demokratie.
Ey, pst, du, magst du Demokratie? Schon ganz geil, oder? Dann hast du dich sicherlich schon mal gefragt, wie die Menschen ticken, die du wählst. Wenn nicht, dann wird es jetzt Zeit. Egal ob Fitness, Rhetorik, Herzblut oder Lampenfieber, mit dir und unseren Gästen machen wir uns in Way into Politics auf die Suche nach den Wegen, die in die Politik führen.
Julius, wir haben uns vorgenommen, einen Podcast zu machen, wo wir mit Menschen reden, die nicht in der Politik arbeiten, darüber, wie man erfolgreich wird in der Politik. So, und jetzt haben wir es geschafft, dass wir hier im Deutschen Bundestag sitzen und mit einem Spitzenpolitiker reden. Wie konnte es so weit kommen?
Ja, zum einen, weil wir beide wirklich hochgradig interessierte Menschen sind und wir es in diesem Podcast auch zulassen, dass Randmeinungen zu Wort kommen. Dass wir nicht nur über Leute reden, sondern dass wir mit Leuten reden.
Im Zweifelsfall auch mit Leuten, die erfolgreich geworden sind in der Politik.
Das ist ja die Frage, ob die Person, mit der wir heute sprechen, ob die erfolgreich ist. Dazu müsste man sie mal fragen, ob sie erfolgreiche Person in der Politik ist.
Meinst du, unser Gast heute würde sagen, dass er erfolglos ist?
Das ist eine gute Frage. Ich könnte mir vorstellen, dass unser Gast eine ausweichende Antwort gibt. Das könnte ich mir vorstellen, aber nicht, weil er unser Gast ist und er eine ausreichende Antwort gibt, sondern weil ich pauschal immer unterstellen würde, dass Politiker eine bestimmte Sprache benutzen, um nicht konkret auf Fragen antworten zu müssen. Also wenn ich dir zum Beispiel die Frage stelle, Christian, warum bist du eigentlich kein Politiker geworden?
Ja.
Dann ist das eine ungewohnt konkrete Antwort. Christian, warum bist du kein Politiker geworden?
Ich bin nie Politiker geworden, weil ich auch Erfahrungen gesammelt habe in Parteien und in einer Partei und gemerkt habe, dass ich nicht die Ausdauer habe, um den Weg zu gehen, den es, glaube ich, braucht, um in Deutschland, in einem von Parteienlandschaft oder von Parteien geprägten System erfolgreich zu sein, weil man dort sehr viel Sitzfleisch mitbringen muss und sehr viel Wegstrecke zurücklegen muss, um überhaupt etwas zu verändern. Und ich glaube, dass es andere Wege gibt, auf denen man ähnlich viel vielleicht sogar verändern kann, die nicht so viel Zeit in Anspruch nehmen und so viel Frustrationstoleranz benötigen.
Weißt du, warum ich keine Politik mache?
Weil du keine ausweichenden Antworten geben kannst.
Mann, ist das warm heute. Nein, es gibt zwei Gründe. Ich glaube, es macht keinen Spaß. Ich glaube echt, dass es einfach keinen Spaß macht. So, wenn ich mir angucke, dass ich jeden Tag, wenn ich ins Büro gehe, mit einem Lächeln im Büro aufschlage, mich mit tollen Menschen umgebe, dass ich wirklich gestalten kann und das nicht 20 Jahre vorausplanen muss, ich glaube, es macht keinen Spaß. Wir müssten mal mit jemandem sprechen, das sollte unser Auftrag sein, wir sollten mal mit jemandem sprechen, der uns erklärt, wie man Spaß in der Politik behält. Wir sollten mit einem Comedian sprechen. Eine Idee. Und der zweite Grund ist, mir fehlt, also wenn ich das richtig verstehe und wahrscheinlich werden wir auch darauf heute eingehen, ist es ja so, dass um wirklich zu gestalten, musst du ja eine bestimmte Flughöhe in Politik erreicht haben. Also egal ob auf Landesebene oder auf Bundesebene, eigentlich musst du eine bestimmte Flughöhe haben. Kommunalpolitik ist schon auch echt nett, aber wen interessiert der Pflasterstein, der zwei Häuser weiter ist? So, meine These.
Aber du siehst dein Produkt, du siehst, was du verändert hast.
Jeden Tag. Das soll gerne auch jeder so machen, aber wenn ich an dem großen Rad drehen will, muss ich halt irgendwie da hinkommen. Und mir erschließt sich von außen überhaupt nicht, wie ich das aus eigener Kraft schaffen kann. Ich glaube, dass du immer davon abhängig bist, dass du immer von der Gunst anderer Menschen abhängig bist.
Demokratie.
Oh, verdammt, ey, diese dämliche Demokratie. Immer ist man von den WählerInnen abhängig. Nein, das meine ich nicht. Du bist von der Gunst deiner ParteikollegInnen abhängig.
Auch Demokratie.
Wir werden es heute rausfinden in unserem Gespräch mit Johannes Vogel.
Auch Demokrat.
Auch ein Demokrat.
Ich freue mich drauf. Da kommt er.
Johannes, nicht vorbeilaufen.
Komm rein, jetzt, komm läuft rein. Jetzt läuft er hier vorbei.
Nein, nein, nein.
Jetzt läuft er hier
gesehen.
Vorbei.
Er kommt.
Ach, nee, das war er gar nicht.
War
ein anderer Vogel.
Mein Name ist Julius Bertram.
Ich bin Christian Johann.
Und gemeinsam begrüßen wir heute Johannes Vogel. Hallo Johannes.
Hi.
Unsere Aufgabe als, wir haben das von Lorenz Marold gelernt, wir sind quasi Journalisten. Unsere Aufgabe als Journalisten ist ja auch immer ein bisschen das Setting zu machen. Also wo befinden wir uns, wo sind die HörerInnen mit uns gemeinsam? Und ich würde dich gerne bitten, für uns einzuordnen, wo sind wir gerade? Und, das ist die extra Aufgabe, dieser Raum hat glaube ich keinen Namen. Wie könnte dieser Raum heißen?
Wir sind in einem Sitzungsraum im Deutschen Bundestag, also nicht in dem Reichstagsgebäude, was man meistens so mit dem Bundestag assoziiert, sondern in einem der Gebäude drumherum. Das ist ja eine riesige Stadt, das wissen viele gar nicht, auch untertunnelt und weil ganz viele Menschen eben für den Bundestag, für die Demokratie arbeiten. Und wir sind gegenüber von dem Bundestag, also dem Reichstag, in einem sehr schönen Sitzungsraum, das voll verglast ist und wir blicken genau auf das Parlament. Und der Raum hat keinen Namen, er heißt aber hier so im Bundestagsvolksmund unter den meisten Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern und Kolleginnen und Kollegen Aquarium, weil es von außen so aussieht durch die großen Fenster, als wären wir hier sozusagen im Aquarium. Aber es ist sehr schön, man blickt auf den Reichstag und ja, einer der schönsten Sitzungsräume, die wir hier haben.
Und über ganz West-Berlin, man genau, blickt auf die ganze Tiergarten, Stadt.
Ja. Sieht hinten Charlottenburg so ein bisschen die Mini-Skyline, die Berlin hat.
Ja. Also es ist auf jeden Fall was, was uns dieses Mal begleiten wird in dem Podcast, weil normalerweise haben wir die Umgebungsgeräusche nicht so stark drumherum, aber ich nehme das so jetzt als Szenerie einfach mit. Danke für die Einordnung.
Gerne.
Wir sind ja auf der Suche nach der Frage, was macht gute Politiker und gute PolitikerInnen aus? Und vielleicht steigen wir mit der Frage ein, wann war für dich klar, dass du Politiker wirst?
Das kann ich gar nicht sagen. Ich fand es eher faszinierend zu merken, wann so der Schritt war, dass die Leute mich als Politiker wahrgenommen haben. Ich bin ja so Schritt für Schritt über das Ehrenamt so in die Politik gekommen und der Punkt, wo es plötzlich sehr, sehr viel Zeit wurde. Also es war noch Ehrenamt, es war unbezahlt, es war immer noch ein Hobby sozusagen, wenn man das definiert über, womit verdienst du dein Geld? Ich war ja auch noch Student, aber wo es plötzlich in Wahrheit den größeren Teil meiner Zeit beanspruchte war, als ich Bundesvorsitzender der Julis wurde, der Jungen Liberalen, der Jugendorganisation der FDP, so mit 22 als Student. Und dann hat es auch mein Leben verändert. Also vorher hatte ich ein ganz normales Studentenleben und nebenher halt ein Hobby und viel Zeit auf Studentenpartys verbracht und so weiter. Und plötzlich war das so ein Schritt in eine ganz andere Ernsthaftigkeit. Sehr, sehr viel Zeit, sehr viel Reisezeit auch, oft lange Züge nach Berlin. Plötzlich hatte ich Mitarbeiter, die hauptamtlich Politik gemacht hatten in der Bundesgeschäftsstelle der Julis, für die ich Verantwortung hatte, Personalverantwortung mit 22. Also es kam so ein Ernsthaftigkeitsschwung rein. Aber das war noch nicht der Schritt, wo die Leute mich als Politiker wahrgenommen haben, sondern das passierte, glaube ich, mit der ersten Wahl in den Bundestag 2009. Plötzlich bist du Politiker. Für dich selber, wenn du vorher schon so viel Zeit aus Überzeugung ehrenamtlich in Politik verbracht hast, ist es aber gar nicht so klar, sondern ist es irgendwie so fließend. Und natürlich ist es ein ganz besonderer Moment. Du wirst ins Parlament gewählt. Natürlich ist es was anderes, dann beruflich auf Zeit Politik zu machen. Aber ich habe das mehr so als Außenwahrnehmung wahrgenommen und empfunden, dass die Leute plötzlich sagen, du bist ja Politiker. Und die ersten Monate, Jahre hörte sich das auch immer noch komisch an.
Aber jetzt hast du dich dran gewöhnt.
Ja, ich weiß, es ist Teil davon und es ist Teil meines Lebens, sehr intensiver Teil meines Lebens, wenn auch nicht mein gesamtes Leben. Und ich habe mich dran gewöhnt, klar.
Und wann hast du es das letzte Mal bereut, dass du Politiker geworden bist?
Es gibt so Tage, wo du zweifelst. Bereut finde ich ist ein hartes Wort, deswegen habe ich gerade auch so gezögert. Ich glaube, an dem Punkt war ich noch nicht, weil dann könnte ich ja aufhören. Oder müsste ich auch aufhören. Also ich habe ja jetzt zum dritten Mal für den Deutschen Bundestag kandidiert, erfolgreich, zum vierten Mal. Und ich finde, wenn du das mehrfach gemacht hast, dann musst du irgendwann damit leben, dass du natürlich ganz selbstverständlich für die Menschen Politiker bist. Du bist es ja auch, du bewirbst dich um berufliches Mandat in der Demokratie. Aber ich finde, du kannst nicht sagen, oh, ich bin so leidend, dass ich hier bin. Ich kandidiere immer wieder neu. Es zwingt mich ja keiner. Es ist ja jedes Mal eine bewusste Entscheidung. Aber es gibt natürlich Tage, wo du haderst. Die gibt es im Moment angesichts des Drucks, wegen der einfach besonders extrem belastenden Lage durch den Krieg und die Folgewirkung des Krieges. Es gibt Tage, wo du frustriert bist und wo du dich fragst, warum machst du das? Ich habe auch schon vor Frustration eine Träne verdrückt, weil ich gescheitert bin in der Verhandlung in meiner ersten Legislatur und so. Das sind die Momente, wo du irgendwie down bist und dich fragst, warum machst du das? Aber die anderen Tage sind häufig genug, dass du es dann eben in Summe immer wieder neu entscheidest und genau weißt.
Dann gehen wir vielleicht nochmal zurück zum Anfang, zu dem 22-jährigen Johannes Vogel und dem Weg, wie du da reingekommen bist. Weil jetzt bist du unbenommen einer der erfolgreichsten Politikerinnen und Politiker, die es gibt in Deutschland. Wenn man es in den Bundestag geschafft hat, wenn man so viel Verantwortung auch übernommen hat, gehört man, glaube ich, schon zu einer sehr erfolgreichen Kategorie von Politikerinnen. Aber wie war das am Anfang? Wo hast du vielleicht das erste Erfolgserlebnis gehabt, das dir den Schwung gegeben hat, zu sagen, ich bin auf dem richtigen Weg?
Darüber habe ich schon mal häufiger nachgedacht, weil man das auch irgendwie oft gefragt wird, wie kommst du so in die Politik und wie ist das so gekommen? Und mein Gefühl ist, ich hatte sehr schnell, also die Grundzutat ist politisches Interesse. Ich hatte schon als Jugendlicher das Gefühl, dass mich das was angeht, dass uns das was angeht. Also das, was ich manchmal jetzt erlebe im Gespräch mit Menschen, dass sie plötzlich feststellen, das ist ja alles keine Selbstverständlichkeit, das ist alles nicht gegeben. Wir sehen andere Demokratien, die abkippen, wo vielleicht sogar die Existenz der Demokratie gefährdet ist. Das ist alles nicht für immer da, sondern muss von uns immer wieder neu erarbeitet werden. Und die Fragen, die die Politik entscheidet, die sind verdammt wichtig für unser Leben. Dieses Grundgefühl so eines politischen Menschen hatte ich schon als Jugendlicher. Ich glaube, das verdanke ich irgendwie vielleicht Glück, vielleicht Zufall, ganz sicher auch meinen Eltern. Also ich komme aus einer politischen Familie im besten Wortsinne, so Staatsbürger. Man redete über Politik, es war nie Zynismus da, es gab Interesse an Dingen, die in den Nachrichten stattfanden, aber es gab keine Parteimitglieder in der Familie, sondern einfach so Bürger, interessierte Bürger. Das habe ich, glaube ich, mitbekommen. Und dass ich dann das intensiver gemacht habe, ich glaube, das war die sehr frühe Erfahrung von Wirkmächtigkeit. Dein Engagement macht einen Unterschied, schon in der Kommunalpolitik.
Hast du da ein konkretes Beispiel?
Ja. Das Jugendparlament in Wermelskirchen, die Kleinstadt, aus der ich gewählt wurde. Das klingt total klischeehaft, aber genau so ist es. Der Schritt ist ja dann, ja, du gehst, ich finde, du gehst nicht wegen kommunalpolitischen Themen alleine in die Politik, also das habe ich nicht, sondern ich bin zu den Julis gegangen, weil mich alle möglichen politischen Themen interessierten. Am Anfang war das aber kein großer Schritt. Das war, ich habe halt ein Hobby, ich hatte Zeit, ich hatte vorher aufgehört, Fußball zu spielen bei Turo Wermelskirchen. Ich merkte, die Profifußballkarriere kommt nicht. Ich hatte Zeit neben der Schule, ich hatte Interesse an Politik. Ich weiß noch, ein Schulfreund fragte mich, warum bist du eigentlich nicht bei einer dieser Jugendorganisationen, interessierst dich doch dafür. Und dann bin ich einfach hingegangen und mir das mal angeguckt. Und das war kein großer Schritt, sondern es war, du gehst dahin, schaust dir das mal an, erst ein Jahr bei den Grünen mich engagiert, dann den Weg irgendwie zu Julis und FDP gefunden, aber es war ein Hobby, sinnvolle Zeit, dich zu engagieren, und der Zeiteinsatz war, du gehst irgendwie einmal die Woche oder einmal im Monat zu einer Diskussionsveranstaltung oder so. Und dann kommst du natürlich auch zur Kommunalpolitik, weil so sind die Parteien ja organisiert, ne? Du kommst da vorhin erstmal vor Ort in den Orts- oder Kreisverband und dann beschäftigst du natürlich auch mit denen Fragen. Und Wermelskirchen, es war ein von der CDU, von mittelalten bis älteren Herren dominierte Kommunalpolitik, wo ich das Gefühl hatte, mit vielen anderen, so die Stimme von uns Jüngeren, die ist nicht so richtig vertreten. Und dann kommt natürlich die Forderung schnell auf, ein Jugendparlament, warum machen wir das eigentlich nicht? Das gibt uns da eine Stimme. Und ich trieb das damals voran, dann in der FDP Wermelskirchen mit einem Freund von mir, der bei den Jusos sich zeitgleich anfing zu engagieren. Und ich weiß noch, wie das war dann. Irgendwie bist du schnell so sachkundiger Bürger, Jugendhilfeausschuss, solche Sachen, und bringst so eine Idee ein. Und die grauen Herren von der CDU sagten, ja, nee, ach, diese jungen Leute, die wollen sich ja eh nicht engagieren. Das wird eh nix. Und dann haben wir ihn irgendwann abgerungen, ja, wenn das so ist, können wir sie ja mal alle einladen. So alle Schulen anschreiben und alle Schülerinnen und Schüler in dem Alter einladen zu einer Informationsveranstaltung. Und wenn da keiner sich dafür interessiert, weil diese jungen Leute sich ja nicht für Politik interessieren, ja, okay, dann geben wir auf, aber gucken wir mal, wie viel da kommen. Und ich weiß heute noch, wie ich dann, das war dann für einen Tag eingeladen, alle Schulen angeschrieben, im Bürgerzentrum, also im Rathaus von Wermelskirchen. Und ich weiß noch, wie ich so die Treppe hochging, der Ratssaal ist so im ersten Etage, du gehst ins Foyer und dann gehst du hoch und so um die Ecke ging und die Geräuschkulisse eines Saales voller junger Stimmen. Lachen, Schnattern, Diskussion. Und in der Sekunde wusste ich, wir haben gewonnen. Der Saal ist proppenvoll und die grauen Herren werden es nicht verhindern können. Das Jugendparlament kam. Und danach, ein paar Jahre später, setze ich in der Kommunalpolitik einen Nachtbus durch nach Köln. In Wermelskirchen, wenn du 16 bist, irgendwann, du willst nach Köln abends. Ist nicht so viel. Superschöne Kindheit, ganz toll, viel Wald und so, aber ne, so, du brauchst halt, so, man will halt irgendwie abends nach Köln kommen. Und das waren so die ersten beiden Beispiele, wo ich Wirkmächtigkeit erfahren habe. Dein Engagement, nicht alleine, sondern zum Beispiel mit dem Freund bei den Jusos, aber du merktest schon, du hast da mit einen Unterschied gemacht.
Darauf will ich noch ganz kurz einmal hinaus. War ja ein überparteiliches Projekt, dieses Jugendparlament. Ja. Ist ja auch für die Zukunft wichtig. Fragen, die wir uns stellen. Du hast von Angriffen auf die Demokratie gesprochen, die ja oft sich dadurch anbahnen oder auszeichnen, dass Menschen nicht mehr miteinander reden, über Parteigrenzen hinweg. Wie findet man denn die richtige Partei, in der man sich engagieren will? Du hast von deinem Engagement bei den Grünen gesprochen, hattest einen Freund bei den Jusos, Jugendorganisation der Sozialdemokraten,
ja.
Bist selber dann bei den jungen Liberalen gelandet. Wie hast du diese Entscheidung getroffen? So, wovon hängt das ab?
Also ich glaube, jeder hat ja irgendwie so ein bisschen Vorprägung aus Umfeld und irgendwie so ein Bild von Parteien und du assoziierst irgendwas und hast Themen, die dich vielleicht mehr oder weniger interessieren. interessieren. Und ich habe einfach sehr gute Erfahrungen damit gemacht, guck's dir an. Und wenn du dich dann engagierst, ist das ja auch wie so ein Katalysator. Du gehst tiefer in die Themen rein. Und ich habe mir die Grünen damals angeschaut, das kann ich noch, also erstens fand ich den Impuls, sich für eine stabile Umwelt einzusetzen, natürlich gut, richtig. Und gleichzeitig interessierten mich gesellschaftspolitische Fragen. Also das war ja so Ende der 90er, da ich erinnere noch so Debatten, große Lauschangriff, der dann eingeführt wurde, Bürgerrechtsfragen, solche Dinge. Das waren Dinge, die mich beschäftigten und da waren die Grünen natürlich ja irgendwie Ansprechpartner, die waren dagegen, FDP auch, da war die Schnarrenberger zurückgetreten sogar deshalb, das fand ich gut, die stand für ihre Überzeugung ein, aber es waren dann irgendwie erst die Grünen, weil FDP war halt Teil der damaligen Koalition, hatte das mitgemacht, war irgendwie Teil von Helmut Kohl, das war für meine Generation so der ewige Kanzler, wie er für viele heute Jüngere es bei Angela Merkel, glaube ich, ist. So, es gab nur diese Person und das personifizierte ich mit Stillstand. So, und das heißt, die Partei, die mit Kohl regierte, war irgendwie nicht meine erste Anlaufstelle, sondern dann eher die Grünen, die bei den Themen dieselbe Einstellung hatten. Guck dich mir an. Wenn du dich dann engagierst, ist es ja wie ein Katalysator und du gehst tiefer in die Themen rein. Du beschäftigst dich plötzlich viel intensiver mit Politik und dann beschäftigte ich mich eben auch mit Außenpolitik, Wirtschaftspolitik und da merkte ich, dass mich die Antworten der Grünen oft weniger überzeugten. Also ich glaube, ich war damals schon ein Liberaler. Mich überzeugte halt Freiheit in der Gesellschaftspolitik, Toleranz, Bürgerrechte, aber genauso fand ich jetzt Unternehmertum und Marktwirtschaft, diese wirtschaftspolitischen Zugang, ich glaube, intuitiv überzeugender. Und das fand ich bei den Grünen dann eben weniger. Und dann guckte ich mich um und irgendwann merkte ich so, es ist irgendwie nicht ganz und FDP stört mich aber auch Dinge und dann habe ich einfach, mich ehrlich gesagt, habe ich Programme gelesen. Crazy Sache. Ich habe das Grundsatzprogramm der jungen Liberalen dann gelesen. Das hat irgendwie 10 Seiten, das war jetzt nicht ewig lang. Und da dachte ich, okay, das ist so ziemlich genau deine Sicht auf die Welt, so im Grundsatz. Und das, was du an der FDP gut findest, finden die auch gut. Und was du an der FDP noch nicht so gut findest, das kritisieren die auch. Mehr Übereinstimmung findest du nicht. So, und dann bin ich über das Programm hingegangen und fand dann bei den Julis auch eine Kultur und Leute vor, mit denen ich mich identifizieren konnte, wo ich Gemeinsamkeiten feststellte. Nie 100%, aber das hast du ja nirgendwo. Aber so ein Grundgefühl, dass du sagst, das ist deine politische Heimat. Und so ging es dann irgendwie weiter und da bin ich geblieben.
Aus eigenem Interesse immer. Jetzt, du kommst gar nicht zu Wort, tut mir sehr leid. Aber also, es gab keinen Mentor in der Phase, der irgendwie gesagt hat, Nein. Ich nehme dich mal mit und so ein Initiationsritus oder irgendwas. Wir wollen ja auch ein bisschen Sorgen oder Ängste nehmen, sich politisch zu engagieren. Ja. Das muss ja auch nicht immer bei einer Partei sein, aber du hast es, diesen Weg selber...
Ich habe das als total niedrigschwellig empfunden. Klar, lernst du dann Leute kennen, Gleichgesinnte, die sich engagieren, aber das ist eine Organisation von Ehrenamtlern, von je nachdem, wo du hinkommst, in welchem Alter du dich engagierst, von Schülerinnen und Schülern oder Studentinnen und Studenten, Azubis. Du triffst Gleichgesinnte, die derselben Lebensphase sind wie du und vielleicht findest du viel inhaltliche Übereinstimmung so bei deiner grundsätzlichen Sicht auf die Welt und die Gesellschaft. Und es ist gleichzeitig auch noch nett. Also, du triffst auch gute Partys, du hast eine gute Zeit, es ist junge Menschen, die ihre Freizeit verbringen und ich habe das als extrem niedrigschwellig empfunden und ich glaube, so sind die Jugendorganisationen alle, also der demokratischen Parteien, die haben natürlich von ihren Stilunterschiede, so, es gibt die Klischees, die ich auch glaube, bei denen, wenn du jetzt nur Freibierpartys willst, dann bist du bei der JU eher zu Hause als bei, so, und es tut natürlich der JU total Unrecht auch wieder, ne? Aber so, ich glaube, du findest schnell von der Crowd, von den Leuten, die du als Gleichgesinnte empfindest, bei Liberalen notwendigerweise natürlich auch einer gewissen Unterschiedlichkeit dann, Vielfältigkeit, sonst wird es ja nicht so richtig liberal, aber vor allem so bei den inhaltlichen Überzeugungen findest du schnell, ob was deine Heimat ist oder nicht und es ist super niedrigschwellig. Ich kann es jedem nur raten, unsere Demokratie funktioniert nicht ohne Parteien. Es gibt auf der ganzen Welt nämlich keine Demokratie, die ohne Parteien funktioniert. There might be a reason. So, und deshalb diese Organisationen nicht als Problem zu begreifen, sondern die einfach mal anzuschauen und auch sie zu verändern. Dann shape sie, wenn dir Dinge daran nicht gefallen. Versuch's zumindest. Das, glaube ich, ist konstitutiv dafür, dass unsere Demokratie funktioniert. Da kann ich jeden und jede nur wirklich empfehlen, mach das. Ich hatte eine richtig gute Zeit da. Unabhängig davon, die hätte ich auch gehabt, wenn ich nie dann beruflich in der Politik gelandet wäre.
Würdest du selber von dir sagen, dass du erfolgreicher Politiker bist?
Das ist eine gute Frage, weil wenn ich das Gefühl hätte, schon alles bewirkt zu haben, was mir wichtig ist, dann hätte ich ja schon aufgehört. Also vielleicht zu früh zu sagen. Weil ich messe politischen Erfolg und auch meine politische Motivlage daran, ob ich was gestalten kann und für meine Überzeugungen, Themen, die mir wichtig sind, was verändern kann. Und ich verstehe, dass Politik ein Dauerlauf ist, dass es oft langfristig nur gelingt oder indirekt oder bei Gelegenheitsfenstern. Deswegen sage ich vielleicht zu früh. Aber es gab auch nach der Kommunalpolitik und nach dem Jugendparlament in Wermelskirchen genug Momente, wo ich das Gefühl hatte, dass ich was bewirkt habe, einen Unterschied gemacht habe. Ich kann dir Dinge stellen im Bundesgesetzblatt nennen, wo ich sage, da habe ich einen Unterschied mitgemacht. Es gibt Ideen, politische Konzepte, die ich selber erfunden und entwickelt habe, wo ich das Gefühl habe, die werden vielleicht noch Teil des Bundesgesetzblatts. Die können einen großen Unterschied eines Tages machen. Und das habe ich in ausreichender Zahl, sodass ich sage, ich glaube, es lohnt sich, was ich hier tue. Wenn ich das nicht mehr glauben würde, müsste ich auch aufhören, finde ich.
Ich muss für meine nächste Frage muss ich erst eine Basis schaffen. Würdest du sagen, dass ich erfolgreicher Politiker oder Politikerin bin, wenn ich es schaffe, selber zu gestalten?
Ja.
Okay, dann danke. Das war die Brücke zu meiner Frage. Wie werde ich erfolgreicher Politiker oder Politikerin? Also wie werde ich erfolgreiche Politikerin?
Ich muss vielleicht mal vor eine Sache vor die Klammer ziehen. Ich glaube, dass um gestalten zu können, du natürlich manche Technik, manche Eigenart des Systems begreifen und beherrschen musst. Überzeugungskraft, Strahlkraft, Macht. Wie funktioniert die? Wie nutzt du sie? Mediale Aufmerksamkeit. Das sind natürlich Dinge, die teilweise auch charakterlich einen fordern. Also ich glaube, es gibt Leute, die in der Politik sind und am Ende, die Instrumente und die Technik, um den Zweck von Politik, Gestaltung zu beherrschen, irgendwann als Selbstzweck empfinden oder gar nicht mehr rausfinden. Also die Bühne, die Aufmerksamkeit, das Spannende daran, das die Auseinandersetzung, das Gewinnen oder Verlieren in einer Frage inhaltlich. Der Teil davon, der Motivlage ist in ihnen immer größer, wird vielleicht auch charakterlich bei dem einen oder der anderen von Anfang an zu groß war, würde ich sagen. Ich definiere Politik aber als Gestalten. Und das andere gehört alles dazu, ist notwendige Voraussetzung in einer Demokratie. Umzugestalten. Aber das, glaube ich, ist erstmal wichtig im Blick zu haben. Wie wird man erfolgreicher Politiker oder was macht einen erfolgreichen Politiker aus, wenn man es so definiert? Ich würde sagen, was du auf jeden Fall brauchst, ist so eine Art ein bisschen politisches Unternehmertum, so würde ich das nennen. Also du musst, wenn du alles machst, machst du nichts richtig. Also du musst dir eben auch deine Themen oder deine Projekte greifen, an die du wirklich glaubst und wie so eine Unternehmerin und Unternehmer so lange vorantreiben, bis du sie entweder gescheitert bist und daraus gelernt hast oder sie in die Realität gebracht hast. Das heißt, du musst so eine Art, so eine Begeisterungsverbeißen in der Frage. Das ist, glaube ich, ich würde das politisches Unternehmertum. So, das, glaube ich, brauchst du. Ganz sicher brauchst du Empathie. Also wenn du dich nicht in andere Menschen hineinversetzen kannst, kannst du in einer Demokratie nicht Mehrheiten gewinnen. Wie soll das gehen? Ich glaube, du brauchst Vorstellungskraft, was das eigentlich bewirkt, was wir hier tun, dieses Indirekte. Also was heißt das real in der Realität, im Leben von Menschen, sei es im ganz Großen, international oder im ganz Kleinen. Also dieses Gesetz, also dass du Vorstellungskraft hast über das, was du tust, auslöst oder eben nicht auslöst. Lehrt uns ja übrigens schon Hannah Arendt, ne, dass Mangel an Vorstellungskraft schlechte, sehr, sehr, sehr furchtbare und schlechte Politiker kreiert. Ich glaube, das gilt auch im Guten. Ich würde sagen, in der Zeit, in der wir ganz aktuell leben, Ambiguitätstoleranz, also dass du so das Ungefähre, das Widersprüchliche, die Komplexität aushältst, weil sonst, also die Alternative ist das Angebot der Populisten, der Übervereinfachung. Und wenn du dem was entgegenhalten willst, glaube ich, in der Demokratie, und das ist ja, finde ich, gerade die aktuell große Herausforderung unserer Demokratien, musst du selber nicht von der Komplexität der Realität und der Geschwindigkeit der Veränderung überfordert sein können, erst weil du musst ja anderen auch noch die Zuversicht vermitteln, dass sie es auch nicht sein werden. Das wären so vier Gedanken.
Okay, du hast eine ganze Menge aufgezählt. Du hast gesagt, Ambiguität, politisches Unternehmertum, Empathie, da war ich sofort einen Haken dran. Und dann hast du vier gesagt, ganz am Anfang, das war Überzeugung, Strahlkraft, Macht und Medien. Und
wenn du das waren Instrumente.
Genau, während du das gesagt hast, also Instrumente, der man sich bedienen können sollte.
Ja.
Während du das gesagt hast, habe ich so drüber nachgedacht, okay, wenn ich das brauche, um erfolgreich zu sein, ist das natürlich immer ein Tanz auf das Messerschneider, so wie du es auch beschrieben hast, dass ich es quasi irgendwann, dass es dann Selbstzweck ist. Ich habe mir die Frage gestellt, ist da nicht die eigentliche Kunst, genau das zu vermeiden, dass ich es nur noch für den Selbstzweck mache? Und wenn das so ist, wie stelle ich das an? Weil davon könnten wir ja tatsächlich alle was lernen.
Ja, das ist wahrscheinlich das Fünftes, ohne jetzt abschließend sein zu wollen, weiß ich nicht, ob uns noch was anderes einfällt. Die Selbstreflexion, charakterliche Stärke, vielleicht auch innere Integrität, gerade in deinem Blick auf dich selbst und in dem ehrlichen Blick in den Spiegel, den du nur ganz alleine vor dir selbst ausmachst, das zu reflektieren und dich immer wieder selbst zu prüfen bin, was tue ich hier eigentlich? Mache ich das hier richtig? Habe ich meine Ziele und Überzeugungen im Blick oder werden sie gerade vernebelt durch, ja, vielleicht nicht nur durch, keine Ahnung, Verführungen des Systems, der Medien, der Maschinerie, sondern auch teilweise vielleicht durch Ablenkung durch irgendwie externe Faktoren, wegschwemmen durch andere, die dir die Agenda diktieren und du verlierst den Teil von Unternehmertum aus den Augen, dass du doch was gestalten willst und das im Blick haben musst, auch wenn andere vielleicht gerade eine ganz andere Agenda für relevant und wichtig halten. Also ja, so eine Art von eine Selbstreflexionsfähigkeit, dich vielleicht auch in deiner Rolle als Politikerin oder als Politiker immer wieder selbstkritisch zu hinterfragen und in dem, ob du es noch ehrlich tust, dich selbst immer wieder auch kritisch zu reflektieren oder ob du das nur sagst, das gehört sicherlich auch dazu.
Wenn du parteiintern feststellen würdest, dass es eine Kollegin oder einen Kollegen gibt, oder parteiübergreifend, macht ja am Ende keinen Unterschied, und du merkst, dass dieser Person es abgeht, sich selber zu reflektieren, also dass sie Bodenhaftung verliert, wie geht ihr damit um?
Wer ist ihr?
Parteiintern unter Kolleginnen, vielleicht auch übergreifend unter Team, wie ihr das auch immer selber definiert. Also mir geht es darum, von außen, ich weiß nicht, ob das eine gute Sicht ist, diese von außen Sicht, aber es besteht die Gefahr, dass Leute abheben, weil ihnen eben die Möglichkeit zur Selbstreflexion fehlt. Nur ist es ja für uns als Zivilgesellschaft sehr schwer, das zu reflektieren. Ich kann ja schlecht kommen und kann sagen, weil ich den Zugang normalerweise nicht habe, hey Johannes, weißt du was, so was mir aufgegangen ist in den letzten 5 Monaten, ich habe das Gefühl, du bist ein bisschen abgehoben. Aber vielleicht gibt es ja intern so einen Kontrollmechanismus, dass er sagt, okay, ich weise Leute darauf hin, dass das so ist. Gibt es sowas?
Das Parteien und das politische System sind ja Organisationen besonderer Art. Du hast eine ganz andere Arten von Hierarchien, ganz andere Arten von, wie soll ich sagen, Beziehungen, Kontrollmechanismen, auch Feedbackräume, Feedbackschleife als zum Beispiel unternehmerische Organisationen. Dass die ultimative, wie soll ich sagen, Konsequenz kann ja immer am Ende auch nur der Souverän ziehen, doppelt, entweder innerparteilich, eine Partei wählt dich nicht mehr in ein Amt oder auf eine Liste oder in einen Wahlkreis oder die Wähler wählen es ab. Also so, das ist auch sehr indirekt, langfristiger als in manchen anderen Organisationen. Das heißt, ich glaube, es ist eine große Kunst, wie du innerlich lernende Organisationen, und dazu gehört ja auch Selbstmanagement, Selbstreflexion, in die Politik überträgst. Und da bin ich auch selber so irgendwie suchender Experimenteur. Also als ich mal Generalsekretär im großen Landesverband meiner Partei war, habe ich Skillcamps eingeführt, Weiterbildungsveranstaltungen, weil die Partei das gar nicht hatte. So, wir reden über weltbeste Bildung, aber wir uns selber, dem, was wir hier tun, wie wir Politik tun, hinterfragen wir uns gar nicht regelmäßig und reflektieren und holen uns spannenden Input von außen. Also es ging bei den Veranstaltungen immer nur um Inhalte, nicht um wie Politik. So, das sind zum Beispiel so Dinge, die, glaube ich, in der Politik insgesamt noch zu gering ausgeprägt sind, auch weil der Politik generell, ich generalisiere ungern, aber in dem Fall ja, auch weil, glaube ich, wir in Deutschland einen Tick weniger Zickzack-Lebensläufe haben, wie ich das nennen würde, als zum Beispiel in Amerika. Also ich bin in ganz vielen Dingen, halte ich für unser politisches System für absolut überlegen, bin dankbar, dass ich hier Politik machen darf und nicht in den Vereinigten Staaten. Aber zum Beispiel was Zickzack-Biografien angeht, die häufiger mal zwischen Politik, Privatwirtschaft, Wissenschaft oder auch in der Politik zwischen Exekutive und Legislative hin und her wechseln und so. Da ist unser System nicht darauf angelegt. Und das ist, glaube ich, ein Problem, weil das diese Reflexions- und neue Perspektive und Inputräume, glaube ich, kleiner macht, als es sonst wäre. So, aber ich will der Frage gar nicht ausweichen. Dieses Persönliche, glaube ich, machst du auf der Ebene von persönlichen Beziehungen. Also auch in der Politik hast du ja Leute, die dir näher stehen, weniger nah. Leute, wo du mal unter 4 Augen offener Kritik annehmen kannst, als vielleicht in der großen Arena oder auch geben kannst. Und ich glaube, solche Beziehungen brauchst du in der Politik. Ich bin dankbar, dass ich glaube, sagen zu können, dass ich die habe. Ich hoffe, dass ich ihnen auch gerecht werde, dass ich auch oft genug dann Feedback gebe. Du hast gesagt, du aus der Zivilgesellschaft kannst der Politik das gar nicht so sehr geben. Interessanterweise gibt es sogar manchmal so kleine Momente, wo die Direktkommunikation, die Social Media uns zulässt, das sogar manchmal öffnet. Überraschenderweise jetzt nicht beim crazy Hassnetzwerk Twitter, sondern häufiger zum Beispiel bei Instagram, aber da habe ich es schon erlebt, dass nach einem Fernsehauftritt, der nicht gut war. Oder wo ich vielleicht nicht gut war, weil ich auch zu sehr im Tunnel war die Tage vorher. Und so ein Tunnel ist auch was, der dich irgendwann einen Charakter nicht verändern kann, wenn es zu lange dauert und du gar nicht reflektierst, kriegst du manchmal Feedback sogar per Insta-Nachricht. Und manchmal löst das sogar was aus. Also ich will damit sagen, in 99% der Fälle ist es natürlich von Leuten, die du kennst, in einer Vertrautheitssituation. Aber es sind nicht komplett geschlossene Räume. Es gibt manchmal auch das Durchfeuern sozusagen von Leuten, die du gar nicht persönlich kennst, was die sozialen Medien zulassen. Und das empfinde ich als sehr cool. Passiert selten, aber wenn es passiert, ist es umso cooler.
Jetzt hast du von dem Tunnel geredet, das passt ja ganz gut auch zu der Stadt, die du beschrieben hast, in der wir uns befinden, zum Deutschen Bundestag und zu den privilegierten Mitarbeitern im Bundestag, zu den Abgeordneten, die ja noch einen sehr großen Apparat um sich herum haben, die Verwaltung des Deutschen Bundestages und
Die eigenen Mitarbeiter.
Worauf ich hinaus will, ist den Draht zu den Menschen, also zu der Meinung auch in der Bevölkerung und wie man den bekommt. Geht es nur über Social Media oder hast du noch das Gefühl, dass du, wenn du rausgehst, ein Meinungsbild mitbekommst und dass die Leute auf der Straße ehrlich sagen, ungefiltert, was ihre Meinung ist? Und wie wichtig hältst du diesen Kontakt?
Ich halte ihn für super wichtig und bevor ich darauf antworte, würde ich gleich sagen, du hast eben skeptisch geschaut, als ich Social Media beschrieben habe und mich interessiert der Widerspruch, weil ein echt guter Podcast ist ja ein Dialog.
Kein Widerspruch, nee, ich habe einen...
Und ich behalte die Frage und gehe darauf ein.
Wir haben einen Dialog im Kopf, wir beide haben ja schon eher einen Zugang zu PolitikerInnen, als andere Leute haben. Das Christian durch seine Tätigkeit und ich durch verschiedene Netzwerke, in denen ich aktiv bin. Aber ich habe einen Dialog im Kopf, den habe ich vor 2 Wochen geführt, wo mir jemand gesagt hat, ich wohne in folgender Stadt, ich habe ein Anliegen in meinem Bezirk, aber ich kriege es nicht platziert. Mhm. Und ich so, hey, also du hast doch jemanden gewählt. So, geh hin, schreib eine E-Mail oder so eine Frau. Genau. Und die Person auf der anderen Seite war total perplex und war so, was? Die antworten doch nicht. Und ich meine, doch, die antworten ganz sicher. Das wird hundertprozentig passieren. Am Ende auch, weil sie es tun müssen und im Übrigen, weil du sie auch gewählt hast. Und ich kriege das ganz häufig in Gesprächen mit, dass es diese Berührungsängste zwischen Zivilgesellschaft, zwischen Gesellschaft und Politiker, Politikerin, dass es da ganz häufig diese Berührungsängste gibt. Und ich glaube, dass es dann eben deswegen auch zu so einer fehlenden Reflexion kommt, so wie Christian und ich nachgefragt haben. Daher kam ein skeptisches Gesicht.
Okay.
Nicht, weil ich nicht glaube, dass das über Social Media funktioniert, sondern weil ich einfach für mich selber mitkriege, dass es an ganz vielen Stellen so eine Entkopplung gab.
Ganz viele Chancen dessen nicht genutzt werden, weil die Leute es nicht.
Und ich will vielleicht nochmal spezifizieren, die FDP ist keine Partei für alle, hat man das Gefühl, wenn ich jetzt mal zuspitze.
Ich würde hart widersprechen.
Kannst du gleich machen.
Ja.
Aber die Frage ist, was ist dir wichtiger? Willst du wirklich so ein Volontärgeneral? Willst du wissen, was alle am Ende denken und da einen Querschnitt drüber legen und sagen, damit können alle Menschen zufrieden sein? Oder sagst du, damit ich in meinem Wahlkreis erfolgreich bin und damit ich wiedergewählt werde, muss ich eine bestimmte Gruppe sehr zufrieden machen und deren Support in sehr großem Maße haben? So wie eine Klientelpartei das machen würde. Das ist ja auch, glaube ich, keine beleidigende Zuschreibung, irgendwie das zu sagen, dass es eben auch Parteien gibt, die für eine bestimmte Klientel Politik machen.
Ist aber dezidiert nicht meine Sicht auf die FDP.
Okay.
Weil ich glaube, es ist kein Zufall, dass wir im demokratischen Spektrum 4 große Parteien in Deutschland haben oder 4 mittelgroße potenzielle. Und meine Partei kämpft darum, dass sie irgendwie in diese mittelgroße, in dem sich verändernden Parteiensystem in die mittelgroße Unterstützung vordringt. Liberalismus tut sich in Deutschland schwerer als in anderen Ländern, aber Liberalismus, also liberal denkende Menschen. Klientel dahinter steht oft irgendwie bestimmte Berufsgruppe, Einkommensgruppe etc. Das ist das Gegenteil von dem, woran ich zutiefst politisch glaube. Und wie ich meine Partei, ich weiß, dass es dieses Klischee gibt, ich weiß auch, wo meine Partei in der Vergangenheit das selber befeuert hat, aber ich halte das für ganz falsch. Ich glaube, eine Partei hat in der Demokratie die Funktion, dass sie eine ähnlich gesinnte Menschen, ein Politikwissenschaftler hat das so schön mal gesagt, der Grund, warum es in allen Demokratien der Welt Parteien gibt, ist, dass ohne sie das nicht funktionieren würde, weil die Parteien bringen Ordnung in das Chaos der Wählermassen. Das heißt, sie organisieren politisch ähnlich tickende, gleichgesinnte Menschen. Und ich glaube, das tust du in modernen Gesellschaften anhand von so Ideenkreisen. Ich glaube, dass es wirklich den Liberalismus gibt, der Besonderheiten hat, Freiheit in Wirtschaft und gesellschaftlichen Fragen. Deswegen steht er auch oft in der Mitte. In der Gesellschaft immer mehr Gemeinsamkeit mit dem linken Teil des Spektrums, in den wirtschaftlichen Freiheitsfragen immer mehr Gemeinsamkeit mit dem rechten Teil des Spektrums. Ich glaube, dass es den Konservativismus gibt, dieses mach mal langsam, erst Veränderung, wenn es wirklich offensichtlich unabweislich nötig ist. Ich glaube, dass es den Sozialismus gibt als Ideenkreis. Ich glaube, dass die Umweltbewegung, dass die Grünen in Deutschland Teile dieser anderen Ideenkreise gekapert haben, mit sehr erfolgreich, und die Umweltbewegung so wichtig ist spätestens heute, wo niemand mehr leugnen kann, wie unabweislich nötig der Klimawandel ist, dass das mindestens auch ein eigener Ideenkreis ist. Und ich glaube, es gibt keinen Zufall, dass es diese Parteien gibt. Das ist aber das Gegenteil von Klientel im Sinne von irgendwie nur für Menschen gewisser Einkommensgruppe oder nur für Unternehmerinnen oder Unternehmer, sondern dahinter steht eine Weltanschauung, eine Überzeugung. Und natürlich bin ich dort, weil ich das für den positivsten Beitrag zur Gesellschaft halte. Das heißt, mich interessiert die Sicht der gesamten Gesellschaft, aber natürlich vertrete ich die Positionen von eher liberal gesinnten Menschen. Dass das aber nicht klein sein muss, siehst du zum Beispiel in den aktuellen Jungwählerergebnissen, wo sowohl die Umweltbewegung als auch der Liberalismus große Zustimmung erfährt. Weil der gesellschaftliche Wandel, glaube ich, tendenziell die alte Welt, große Gruppe konservativ, große Gruppe Sozialismus und das andere sind so kleine Beiwerke, aufbricht. So, und wir werden darin erfolgreich sein, wenn wir genau das verkörpern, wenn wir diese moderne liberale Partei sind, bin ich fest von überzeugt. So, das, um deine Frage zu beantworten, mich interessiert die Sicht der ganzen Gesellschaft. Ich denke darüber nach. Ich brauche das Feedback dafür, darüber können wir gleich noch reden, wo kriege ich das her. Ich bin überzeugt, dass die Antworten unserer Zeit, deswegen bin ich ja Liberaler, mit liberalen Lösungen für die ganze Gesellschaft besser erfolgen. Ich weiß trotzdem, dass diese Grundüberzeugung des Liberalismus nicht jeder teilt und dass das in Deutschland wahrscheinlich nie eine Mehrheitsüberzeugung werden wird, nicht 50-60, aber vielleicht 20-30% potenziell, die dem empfänglich sind. Und für die mache ich Politik, aber nicht für kleinere Gruppen.
Nur fürs Protokoll, es gab eine Frage, die wurde gestellt und nicht beantwortet.
Ja, wie wichtig ist das Feedback?
Und kann es noch ungefiltert sein? Du bist erfolgreich, man kennt dein Gesicht. Leute, ich will gar nicht sagen hofieren, aber sind dann schon, glaube ich, ehrfürchtiger vor dir als vor jemandem, der auf dem Marktplatz das erste Mal vor großem Publikum spricht. Und hast du da manchmal Angst, dass was verloren geht? Also es soll gar kein Vorwurf sein.
Nee, die Sorge habe ich, klar. Das kennt wahrscheinlich jeder. Im Alltag, dafür musst du gar nicht Politiker sein. Menschen, es gibt doch dieses schöne Meme, wo irgendwie einer so, jemand steht auf der Bühne und irgendeiner aus dem Publikum brüllt an, ey du Arschloch, du Flachwichser, wie kannst du eigentlich, oh, ist das hier gar nicht das Internet? Also, es trifft's ja. Also, teilweise lassen die Leute ja jede Zivilisation und Kultur fahren, wenn sie in Anonymen sich bewegen. Das vielleicht ist manchmal auch wieder gut. Ich glaube, in vielem aber eher eine Verrohung unserer Kultur und unserer Debattenkultur. Aber dass Menschen, wenn sie dir persönlich gegenüberstehen, vielleicht abwarten, wie sie vielleicht dir Kritik gegenüberbringen. Das erlebt ja jeder von uns im Alltag. Auch unter Freunden, unter Bekannten sowieso. Und diesen Effekt gibt es natürlich in einer wahrgenommenen Rolle, die eben auch Politik ist und gerade wenn die irgendwie an Bedeutung wächst, noch mal stärker. Das heißt, klar muss dir das klar sein. Es gibt aber immer wieder auch die Menschen, die das durchbrechen, aus der Anonymität oder aus der Chuzpe heraus. Es gibt Social Media, was wieder auch, wie soll ich sagen, irgendwie habe ich das Gefühl, so eine gewisse Niedrigschwelligkeit der Kommunikation ermöglicht, nicht nur für die Arschlöcher und die Verroten, die irgendwie keinen höflichen Umgang mehr haben, sondern eben auch in einer gewissen Offenheit. Und du bist ja immer in der Herausforderung, dass du dir deine Sicht auf die Welt, finde ich, aus den vielen, vielen kleinen anekdotischen Evidenzen, denn mehr ist das nie. All deine Kontakte, und wenn sie noch so häufig sind, sind nie repräsentativ, sondern immer, finde ich, also ich meine politischen Überzeugungen, die zusammenmixt aus diesen vielen kleinen Begegnungen, bei welchem Weg auch immer, und dem kleinen Feedback, den Statistiken, Wissenschaft, Forschung, die du liest und Umfragen, wie sieht das eigentlich eine Mehrheit in den Fragen und daraus deine Sicht auf die Realität und dann abgeleitet deine Überzeugung für die notwendige Maßnahme ableitest. Und ich glaube, wenn das in Ungleichgewicht gerät, wenn du eine der drei Quellen nicht mehr hast oder weniger, weil du vielleicht immer weniger Kontakte hast oder dir nimmst oder dich abschirmst oder weil du es nicht hinkriegst rauszufiltern, wo halten sich Leute zurück, du spürst aber in Wahrheit Empathie. Wichtige Qualität für Politiker. Du spürst ja, wenn dir jemand nicht, zumindest bilden wir uns das als Menschen ein. Wenn du die Sensorik nicht völlig verloren hast, dann hast du, glaube ich, immer noch so ein Grundgefühl. Aber in dem Struggle ist das wirklich der komplette Blick auf die Realität oder bin ich biased? Habe ich einen Blindspot? Verliere ich den Kontakt? In dem sind wir eigentlich als Politiker jeden Tag. Eine der großen Aufgaben, das zu bewältigen, die du natürlich immer erst hinterher erfährst, spätestens bei der Wahl. Also da ist ja dann der ultimative Check. Hast du das richtige Gefühl gehabt für die Wahrnehmung der Menschen? Spätestens bei einer Wahl merkst du es, weil du bist vorher kommunizierst du so intensiv wie nie, weil du im Wahlkampf ja nur noch kommunizierst, gar nicht mehr hier in Sitzungen sitzt, verhandelst, gestaltest und danach kommt die Wahrheit. die anonyme Wahlurne. Und das spätestens alle 4 Jahre, wenn du selber zur Wahl antrittst, in Wahrheit machst du ja häufiger Wahlkämpfe, du bist ja aktiver in anderen Wahlkämpfen, das ist dann immer wieder die Prüfung. Und wenn du das dann nicht gespürt hast vorher, dann hast du offenbar ein Prosensorik-Problem entwickelt.
Aber man kann auch mit einem Wahlkampf was richtig machen. Du warst Wahlkampfleiter 2017, bist ausgezeichnet worden für die Kampagne mit einem Preis. Was für einen Unterschied kann diese Kampagne machen? Also wie kann man, das ist ja nochmal sehr intensiver, dieses Ringen um Aufmerksamkeit und durchzudringen. Ich stelle mir das unheimlich schwer vor, gegen auch diese großen Maschinerien der anderen Parteien dann überhaupt seinen Punkt zu machen. Gibt es da eine Methode oder was waren die 2, 3 Punkte, an die du geglaubt hast und die am Ende mit dafür gesorgt haben, dass es so erfolgreich ja auch gelaufen ist?
Also ich habe schon erfolgreiche Wahlkämpfe erlebt und furchtbare. Ich bin selber auch schon 2013, war ich auch als Kandidat auf dem Wahlzettel und in meinem Wahlkreis angetreten, als meine Partei aus dem Bundestag geflogen ist und so. Also ich kenne das alles. Ich glaube, dass das, worüber wir gerade gesprochen haben, natürlich einen erfolgreichen Wahlkampf ausmacht. Also hast du überhaupt die Sensorik, dass du das Gefühl hast, die Menschen, die du im Entferntesten erreichen kannst, die Liberalen denken, in meinem Fall jetzt, bei anderen Parteien wäre es anders, aufgeschlossen sind, was die beschäftigt, wie die auf dich und die Fragen von denen, dich im Sinne von deine Tätigkeit als Teil einer großen Organisation, der Partei, der Fraktion und die Fragen, mit denen wir uns beschäftigen, blicken. Das ist erstmal sozusagen Grundvoraussetzung. Und dann brauchst du in einem Wahlkampf natürlich, also du brauchst, der tiefe Kern ist die relevante Frage auf die Warum-Frage. Warum sollte es dich geben, deine Partei, deine Überzeugung? Bei denen, also wenn die Frage eine Partei nicht mehr beantworten kann, dann wird sie auch irgendwann keine Unterstützung mehr kriegen. Das ist aber nur die Voraussetzung, das ist die notwendig. Hinreichend ist es nicht. Hinreichend ist, dass du damit kommunikativ auch durchdringst. Und das ist natürlich eine Kombination aus Kontakten, also einfach Wahlkampfinstrumente nutzen, um viele Menschen mit deinen Botschaften überhaupt zu erreichen, über Social Media, über Plakate, selbst über diese ganzen Wahlkampfinstrumente, kommunikatives Geschick in den Debatten eines Wahlkampfs. Wir alle wissen ja, Großteil der Kommunikation ist Agenda-Surfing, nicht Setting, das gelingt dir selten, sondern irgendwas wird diskutiert und wie kommst du mit deiner Sicht da rein, sodass es dann auch weitergetragen wird, berichtet wird, damit auch Konfliktfähigkeit, weil absolute Reibungslosigkeit in der Auseinandersetzung, wenn deine Position nicht zu der anderen irgendwie reibt, dann wird sie langweilig sein und nicht berichtet werden. Da ist zumindest der mediale Multiplikator nicht drauf. Die anderen Instrumente, wann Kommunikation gelingt, Humor, so Anekdoten, Geschichten erzählen zu können, hinter denen sich eine größere Überzeugung verbirgt oder eine größere Botschaft und personelle Zuspitzung und thematische Zuspitzung. Also wenn es dir nicht gelingt, in einer Kampagnensituation deine großen Überzeugungen im Bereich Bildung in eine ganz, ganz, ganz konkrete Frage, die auch idealerweise noch umstritten ist, und zu übersetzen, die dann der Opener ist, über die Bildungsfragen generell zu reden. Du hast plötzlich die Aufmerksamkeit der Leute. Du hast das 30 Sekunden oder 5 Minuten Aufmerksamkeitsfenster. Dann dringst du damit nicht durch. Und die Kombination aus all dem macht erfolgreiche Kampagnen aus, glaube ich.
Wir haben 2 wunderschöne Rubriken und das wird jetzt ein absolutes Unikum. Ich zünde jetzt beide direkt hintereinander. Dafür musst du aber kurz den Kopfhörer aufsetzen.
Mach ich.
Ein unvergesslicher Moment.
Es gibt einen Artikel in der Taz, da wurdest du gefragt, worum geht es im Leben eigentlich? Und deine Antwort darauf ist, den eigenen Traum zu finden und zu leben. Und offen geblieben ist aber die Antwort darauf, was ist denn dein Traum?
Das hat ja 2 Ebenen. Das hat ja ganz persönliche Ebenen. Also wir reden jetzt hier die ganze Zeit über den Politiker Johannes Vogel. Der Mensch Johannes Vogel ist irgendwie noch mehr. Und sicherlich gehört für mich dazu, dass ich ein ganz, ganz klein bisschen bei den Fragen, die mir wirklich wichtig sind, was hinterlassen haben will an Mitgestaltung. So, also der berufliche Teil, der Politikerteil des Menschen Johannes Vogel, zu dessen Traum gehört es natürlich auch, dass ich, wenn ich irgendwann zurückblicke, was habe ich so getan, gefühlt zu haben, das, was dir wirklich wichtig ist, da hast du in folgender Hinsicht einen ganz kleinen Unterschied gemacht und was mitgestaltet. Das ist schon Teil sozusagen des beruflichen Traums und Privilegs, das ich derzeit habe. Aber andere Dinge wie Glück, also eine Liebe gefunden zu haben, eine Familie zu gründen, andere Dinge, die dir im Leben wichtig sind, die gehören natürlich auch dazu. Die erzähle ich aber weder der Taz noch hier im Podcast.
Okay, ich hänge die 2. Rubrik direkt hinten an.
So, jetzt mal Butter bei die Fische, ne?
Gibt es eine maximale Zeit, die man in der Politik verbringen sollte? Und wenn ja, wann ist der perfekte Zeitpunkt, um zu gehen?
Das Das ist eine sehr gute Frage, die ich natürlich wahrscheinlich erst in der Rückschau werde beantworten können. Und zwar im Guten wie im Schlechten. Offensichtlich habe ich ja das Gefühl, noch nicht genug gemacht und bewirkt zu haben, sonst wäre ich ja nicht mehr hier und würde mit euch nicht mehr sitzen hier und wäre nicht Teil Mitglied des Deutschen Bundestages. Und ich glaube, du solltest gehen, wenn du das nicht mehr fühlst, wenn du das Gefühl hast, du bist leer, du kannst nichts mehr geben, du hast dieses politische, unternehmerische Feuer nicht mehr, dann solltest du entweder auf Zeit oder dauerhaft gehen. Und ob ich den Moment eines Tages gefunden haben werde oder vielleicht zu lange daran festgehalten habe und nicht loslassen konnte oder so, das werde ich natürlich vor mir selber und vielleicht euch erst in der Rückschau werde beantworten können. Ein Punkt ist aber super wichtig dabei, Stichwort Zickzack-Biografien. Ich glaube, dass das gar nicht nur schwarz-weiß und 0 oder 100 geht, sondern ich glaube, es gibt auch die Aufladephasen zwischendurch. Ich war letzte Legislatur zum Beispiel für 5 Wochen raus für ein Fellowship einer großartigen Uni und kam aufgeladen mit neuen Ideen, aus denen ganz viele auch Konzepte dann wuchsen zurück, hat daraus die letzten 2 Jahre mindestens gezehrt, programmatisch, was Ideen angeht, was Gestaltungslust angeht. Gab auch Leute, die das hier ungewöhnlich fanden, wie du bist 5 Wochen jetzt hier weg für ein Fellowship, kannst du nach der politischen Karriere machen oder so. Also ich glaube, das ist auch eine Frage, wie schaffen wir es, weil auf der anderen Seite so ganz harte Limitationen, keine Ahnung, nur 4 Jahre Politik oder nur 8 Jahre, jetzt nicht Amtszeit Bundeskanzler, sondern überhaupt in der Politik mit allem, wo du irgendwie beruflich, natürlich auch wahrscheinlich zu hart sind, weil du Gestaltungsfähigkeit ja auch lernst, dadurch, dass du das Geschäft besser beherrschst, Dinge besser kannst. Also, dass ich 1 Jahr, wie 4 Jahre Opposition im Bundestag erleben dürfte und die ersten 4 Jahre lernen dürfte, wie der Bundestag funktioniert in Zeiten von Koalitionen, macht mich jetzt in einer ganz anderen Verantwortung in zum Beispiel in einer Koalition natürlich besser. Ich kann besser gestalten. Und deswegen zu sagen, man darf überhaupt nur 4 oder 8 Jahre in der Politik sein, das wäre, glaube ich, zu kurz. Ich finde spannend, so Debatten sollte man in einer wichtigen Verantwortung herausgehoben, ein Amt wie zum Beispiel bei Bundeskanzlerin, sollte das nicht ein Termlimit haben. Das ist sicher richtig. Aber generell, glaube ich, musst du schon, wenn du wirklich gestalten willst in der Politik, ist es wahrscheinlicher, dass du es tust, wenn du eine Zeit länger als irgendwie, keine Ahnung, 4, 8 Jahre da verbringst. Die ist aber auch ziemlich lang, um dich tunnelig zu machen. Und da immer wieder einen Weg zu finden, irgendwie intellektuell aufzuladen, neue Ideen zu entwickeln. Das gehört, glaube ich, wahrscheinlich mindestens im 21. Jahrhundert zu einem guten Politiker oder einer guten Politikerin mit dazu.
Meine letzte Frage an dich, unsere letzte Frage an dich. Wenn jemand jetzt beschließt, ich möchte gerne PolitikerInnen werden, was ist der beste Tipp, den du geben kannst?
Ich finde ehrlich gesagt den Beschluss komisch, wenn das Gefühl nicht ist, ich will etwas verändern. Das und das stört mich und muss sich ändern. Und um das zu ändern, muss ich und will ich in die Politik. Wenn das nicht der Gedanke ist, sondern ich will Politiker werden, dann frage ich mich, ob der Gedanke überhaupt so gut ist. dass du dich aber engagierst politisch, da ist der beste Tipp, schau in der politischen Jugendorganisation vorbei. Guck es dir einfach an, engagier dich für deine Überzeugungen, schmeiß dich einfach rein und guck mal, wie gut du es findest und wie glücklich du bist und wie viel du da bewegen und gestalten kannst.
Danke für dieses tolle Gespräch.
Vielen Dank.
Danke euch. Das war Way into Politics, der Politik-Podcast mit Christian Johann und Julius Bertram. Nicht vergessen, abonniere diesen Podcast, wenn er dir gefällt und du noch mehr darüber erfahren möchtest, was gute PolitikerInnen ausmacht. Und empfehle uns gerne weiter. Wir freuen uns, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist.
Way into Politics ist ein Podcast der Europäischen Akademie Berlin featuring Julius Bertram. Möglich gemacht durch die freundliche Unterstützung des Auswärtigen Amtes.